Die allerersten Podcasts haben Benjamin und ich zusammen gemacht. Jetzt haben wir wieder ein gemeinsames Format. Einmal im Monat reden wir live auf YouTube über verschiedene Kaffeethemen. Dinge, die uns in der Kaffeewelt bewegen, über neue Projekte, Herausforderungen und das Leben bei den KaffeemacherInnen. Am 8. April waren wir live auf YouTube und hier hört ihr die Soundspur dazu als Podcast. Es ging vor allem um Zölle und wie sie die Kaffeeexporte betreffen. Es ging um den Einfluss der Zölle auf eine mögliche Geschmacksverschiebung in der Kaffeewelt, über die Kaffees, die in Deutschland und der Schweiz getrunken werden und natürlich über die Kaffeepreise. Wie gesagt, haben wir das am 8. April aufgenommen, da sank der Kaffeebörsenpreis um gut 60 Cent nach den Zollankündigungen. Mittlerweile aber ist der Preis wieder gestiegen. Jeder Tweet kann auch die Kaffeewelt kurzzeitig beeinflussen. Mir hat dieses Format sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, euch in eine lockere Unterhaltung mitzunehmen, bei der wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand in Sachen Kaffee-News bringen. Benjamin bringt Themen mit, ich bringe Themen mit und dann steigen wir einfach ein. Seid ihr bereit? Ich bin Philipp Schallberger und das ist der Kaffeemacher-Podcast. Zölle, das habt ihr alle mitbekommen. Also ich staune immer wieder. Ich fange kurz so an. Ich habe mir ja also einer meiner Neujahrsvorsätze war ja, dass ich US-Außenpolitik nicht an mich ranlasse. Und ich bin aber eingebrochen, richtig fest, am 5. November, am 5. Februar, also irgendwie 4-5 Wochen und habe schon aufgegeben. Und jetzt irgendwie verfolge ich das da die ganze Zeit, weil wir es auch müssen, weil es wirklich einen direkten Impact hat auf das, was wir tun. Auf uns, wie wir Kaffee einkaufen, auf unsere Partner, wie zum Beispiel in Mexiko oder in Brasilien oder in Nicaragua oder auch Vietnam. Ihr habt vielleicht gesehen, da gibt es Zölle, die sind 46% hoch. Was das alles heißt, dazu kommen wir gleich. Aber wir fangen an mit den Zöllen. Also lasst uns mal kurz vom ganz Groben ins Detail kommen. Zölle. So, ihr habt es mitbekommen, da hat die US-Administration im Rosengarten diese Zölle präsentiert und ihr habt das vielleicht gesehen, so auf einer Tafel wurde da gezeigt, ja, oh, Switzerland, was, 61 Punkte oder irgendwie so. Und dann gab es diese krude Formel, bei dem einige sagen, du, das war wahrscheinlich mit ChatGPT oder Claude oder irgendwie so gemacht. Und diese Formel, wie die Zölle berechnet wurden, da haben die also das Handelsdefizit genommen durch zwei. Und das entbehrt eigentlich jeglicher theoretischer Grundlage. Und wenn man da so ein paar Wirtschaftsprofessoren zuhört, die raufen sich alle die Haare. Es ist ja auch so, ein Handelsdefizit, es muss ja nicht auf eine Balance rauslaufen. Also auch das, da gibt's keine, also neuere Theorien, die sagen, nee, also das ist halt so. Also irgendwo exportiert man mehr oder importiert man mehr. Und das muss ja nicht ein Nullsummenspiel sein. Aber gewisse Leute und Regierungen denken, dass das so sein muss. Dann gab's diese Zölle. Und jetzt schauen wir mal, was das eigentlich für Kaffeeländer heißt. Natürlich wisst ihr, okay, dass das für Microchips und so weiter, das eine riesige Bedeutung, ja? Und für die Automobilindustrie. Aber für Kaffee sehen wir, das wird riesige Entwicklungen haben.
Absolut. Und vielleicht gehen wir noch einen winzigen Schritt zurück, ja, bevor wir genau darüber dann sprechen. Aber was passiert denn da eigentlich? Da kommt ein Produkt jetzt in Zukunft nach Amerika. Mhm. Und in dem Moment, wenn dieses Produkt dann die Grenze überschreitet, muss der Importeur 10% mal so als basalen Standardzoll zusätzlich zahlen. Und wenn er aus bestimmten Ländern kommt, die jetzt auf dieser Liste wegen Handelsdifferenz und so weiter und so fort, vielleicht womöglich ganz, 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 ganz weit oben oder unten stehen, mhm, dann kommt da eben nochmal eine große Summe drauf. Also zum Beispiel eben Vietnam 46%. Und die kommen dann auf diesen Basispreis, den wir ohnehin haben, nochmal oben drauf. Und dieser Basispreis ist natürlich auch im Moment eh schon wahnsinnig hoch, was ja speziell ist. Aber das ist eigentlich das, was dann passiert. Und das hat natürlich wirklich dann Auswirkungen auf den Rohkaffee, der dann hineinkommt ins Land. Ne?
Genau. Und das, wie du richtig sagst, das sind die Importeure, die das bezahlen müssen. Zuerst mal. Was danach passiert, da gibt es wahrscheinlich individuelle Abmachungen. Aber in den letzten Tagen gingen auch ganz viele Postings rum, so von verschiedenen, vor allem Spezialitäten-Importeuren, die haben auch gesagt, hey, wie das funktioniert. Aller Kaffee, der schon kontraktiert ist und im Hafen liegt, im Ankunftshafen in den USA, der ist davon nicht betroffen. Der Kaffee, der kontraktiert ist und auf dem Schiff ist, auch der nicht. Aber aller Kaffee, der noch nicht kontraktiert ist und der, der noch im Ursprung liegt, für alle neuen Verträge, die wird es treffen. Und just in dem Moment, wenn der Kaffee dann auf amerikanischem Boden verzollt wird, dann fallen diese 10% an und das muss der Importeur berappen. Und der gibt das ziemlich sicher weiter an alle Röster. Was eben wirklich krass ist, also mit diesen Zöllen, die Importeure, also wir kommen noch drauf zurück, wer eigentlich Geld verdient beim Kaffee oder auf der Kaffeekette, aber es sind nicht die Importeure, ja, die haben wirklich geringe Margen, denn Kaffee ist ein Volumengeschäft, die machen das alle über Volumen. Jetzt stellt euch mal vor, die Margen von Importeuren sind so gering geworden, weil der Kaffeepreis so hoch ist. Und jetzt kommen da noch diese Zölle drauf, die können das nicht aufnehmen, die müssen das weitergeben. Das heißt, die Leidtragenden in den USA sind die Röstereien und die werden das dann auch weitergeben.
Vermutlich weitergeben. Es ist interessant, wir sehen noch gar nicht so starke Anstiege bei den Endkonsumentinnenpreisen, wie wir das aufgrund des wachsenden Kaffeepreises eigentlich hätten erwarten können. Aber du hast heute eine Zahl gesagt, von einem Röster, 7% Marge.
Ja, also von einem Händler.
Von einem Importeur. Ein Importeur, 7% Marge. Wegen Volumen.
Ja.
Ne? So, und jetzt stellt euch vor, da kommen jetzt diese Zölle drauf. Das ist schon crazy. Das ist wirklich crazy. Und das verdoppelt teilweise den Preis oder eben ein Drittel kommt drauf. Also man kann dann ja am Ende rechnen, wie wird sich das nachher im Endprodukt dann wirklich wieder zeigen. Aber Fakt ist, irgendwie muss es drauf. Und zwar bei fast allen Ländern. Und das Spannende ist aber natürlich, unterschiedlich viel.
Ja.
Das ändert wiederum auch absolut die Dynamik am Kaffeepreis. Und das ist auch eines der Themen, über die wir heute sprechen.
Ja.
Denn manche Länder sind natürlich tendenziell eher bevorzugt. Andere sind eher benachteiligt. Und das Ganze in einem geopolitischen Klima und in einem Klimaklima, welches ohnehin super herausfordernd ist.
Ganz genau. Und das wird auch einen Einfluss darauf haben, wie in den USA zumindest Kaffee getrunken wird. Also da wird sich komplett ganz viel verändern. Bevor wir da einsteigen, was es für gewisse Länder betreffen, wie es die betreffen wird, ich habe hier so ein Snippet mitgebracht, also man nennt das auch Voice Message, von einem Amerikaner und ich möchte den euch vorspielen lassen. Jetzt machen wir das ganz, ganz simpel, ganz profan und zwar halte ich einfach mein Handy hier ans Mikrofon, weil heute hat es nicht anders geklappt, das nächste Mal dann. Mal schauen, ob das so funktioniert. Also, schaut mal.
Nicht ganz zu nah dran halten, ne?
There's a bit of a mixed response. You know, I would say overall the attitude is basically like, we're just going to roll with the punches and figure this out.
Also er spricht hier über Röster, die sagen, okay, du, kommt nicht mehr so drauf an. Wir werden wir haben schon die großen Herausforderungen. Also dann nehmen wir das halt auch noch auf uns und geben halt dann und passen die Preise noch weiter an. Du hast ja gesagt, hey, wir sehen das noch nicht so, dass die Preise angepasst wurden. Das hat damit zu tun, dass viele der Kaffees, die jetzt noch verwendet wurden, die wurden kontraktiert oder Verträge gemacht, bevor die Preise so stark angezogen haben. Also jetzt werden noch die günstigeren, in Anführungs- und Schlusszeichen, Kaffees verröstet, bevor dann poco a poco die neuen reinkommen.
I think that's more or less the attitude. I think in general, you know, what I'm noticing is that the pressure seems to really be put on importers. And are they going to be able to go ahead and fork up the cash at the port?
Genau, die müssen nämlich das bezahlen. Also das heißt, die brauchen auch mehr Cash. Und das ist wirklich eine Riesengeschichte. Also es gibt so viele Importeure. Wir kennen verschiedene Importeure, die jetzt auch neue Darlehenspakete brauchen, weil die mehr Cash brauchen, weil der Kaffee teurer wurde. Und jetzt kommt einfach nochmals 10% oder sogar mehr oben drauf.
Ja, also Importeur ist natürlich interessant. Das ist oft auch der Exporteur. Das ist oft in vielen Fällen auch ein großes Unternehmen, welches sowohl als Exporteur als auch Importeur auftritt. Und spannend ist ja, Philipp, die waren ja cashmäßig ohnehin schon unter Druck.
Naja.
Also die sind unter Druck, weil wir nicht erst seit Jahresbeginn, sondern schon durch das gesamte vergangene Jahr einen steigenden Kaffeepreis hatten. Die haben zwar, wir sehen den Preis teilweise noch nicht realisiert im Endkonsumentinnenpreis, aber die Exporteure, Importeure, die mussten den ja bereits aufwenden, weil die mussten Cash gegenüber Kooperativen liefern oder die waren also schon gefragt. Die haben also schon unglaublichen Druck gehabt auf ihren Cashflow, weswegen wir auch viele Trading Houses gesehen haben, die ja nicht nur kriselten, sondern auch teilweise heute
mehrere existieren. Ja, also, mehrere. Also seit Dezember 2023, ja, ich mache immer im Dezember so einen Jahresrückschau mit Raphael Studer von Agrano. Da haben wir vor Dezember 23 gesagt, ja, da kriselt so, da war genau CISA in Nicaragua, ging da bankrott. Ja, heute sind es 10 mehr. Und das geht jetzt weiter, genau eben auch mit diesen Zöllen.
When it's time to go ahead and pay those fees. And then, you know, I think that definitely has the possibility of impacting what coffees importers are willing to bring in their spot positions. You know, how much they're willing to carry.
So, spot position, das heißt also die Kaffees, also Costa sagt, Costa ist von Osito. Osito selbst ist ein Spezialitäten-Trader und die betrifft das natürlich auch, weil die auch in den USA ein Warehouse, also ein Lagerhaus betreiben. Und die Spot Position, das heißt also der Kaffee, der in den USA liegt, also physisch vor Ort ist und der jetzt von einer Rösterei abgerufen werden kann. Denn die werden jetzt wirklich entscheiden, hey, machen wir das, holen wir einen Kaffee aus Vietnam zum Beispiel, der mit 46% Zöllen einfach künstlich an Wert gewinnt. Und das müssen wir jetzt kontextualisieren, weil ich bin gleich auf Vietnam gegangen, weil da der Zoll so hoch ist. Ja. Brasilien zum Beispiel, da sind es nur 10%. Und du hast mir heute was gesagt. Was glaubst du, Brasilien ist der stille Gewinner von dem Ganzen? Oder wie hast du das gesagt?
Ja, also erstens sehen wir, dass wir vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr Ernte haben in Brasilien. Und das ist schon natürlich spannend. Brasilien hat ohnehin mit den günstigsten Kaffee auf dem Weltmarkt. Mhm. Aufgrund der Art und Weise, wie Brasilien Kaffee produzieren kann, nämlich eigentlich in einer industrialen Agrowirtschaft. Also dort wird viel mechanisiert geerntet, viel automatisch entpulpt, viel automatisch getrocknet, weswegen Brasilien eigentlich ja über die letzte Dekade den günstigsten Kaffeepreis hatte. Der ist natürlich jetzt auch gestiegen. Und hier kommt eine gute Frage aus dem Chat. Macht oder richtet sich der weltweite Kaffeepreis nach den USA? Nein, ja und nein. Nein, im Prinzip ist es Nachfrage und Angebot auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es dann natürlich eine Erhöhungsspirale durch Spekulation. Andererseits wird der Kaffee natürlich in Dollar gehandelt.
Ja.
Und das ist dann eben dann wiederum ein Ja-Aber. Ne? Insofern spielt der Dollar eine große Rolle, was wir vielleicht auch nachher nochmal ansprechen können. Denn da hat sich jetzt was geändert, natürlich auch dadurch, dass der Dollar parallel zu dieser ganzen Chose wiederum auch niedriger bewertet ist.
Ja, also warum schauen wir so fest auf die USA heute? Weil es die ganze Welt tut? Nein, weil es wirklich auch wichtig ist, um zu verstehen, was hier passiert. Und das ist wirklich, wir machen hier so einen Bogenschlag. Also was hier passiert und was mit dem Kaffee passiert, hat wirklich auch mit diesen Zöllen zu tun. Wir werden uns da jetzt nähern, was nämlich mit dem Kaffeepreis passiert. Aber wir gehen zurück nochmals. Vietnam hat 46% Zölle aufgebrummt bekommen. Das ist crazy. So, Kaffee aus Vietnam ist zu 99% sind das Ganeforas, sind das Robustas. Die große Mehrheit sind Naturals, also trocken aufbereitete Kaffees. Und dann gibt's gewaschene und dann ein paar Unterkategorien, die sind etwas feiner. So, aber das Gros sind wirklich Naturals, also in der Kirsche getrocknete Robustas. Und das ist quasi das Hauptexport-Kaffeegut aus Vietnam. USA ist nicht so ein großer Markt für diese Kaffees. Es wird in Europa ist ein großer Kunde, das sehen wir später noch, und vor allem Deutschland für Robusta aus Vietnam. USA etwas weniger. Aber das heißt jetzt natürlich auch, dass die Kaffees, die werden viel teurer und die sind nicht mehr so günstig. Bis anhin waren Kaffees aus Vietnam sehr günstig. Aber jetzt werden die halt viel teurer gemacht durch diese Zölle. Und da fallen jetzt
für den amerikanischen Markt.
Und jetzt fallen da einfach wirklich günstige Kaffees weg. Also selbst der günstigste Kaffee, den gibt's nicht mehr. Der günstigste Kaffee in den USA, da lehne ich mich heraus aus dem Fenster, war ein Vietnam Grade 2. Also so eine nicht ganz Top-Qualität aus Vietnam. Den gibt es nicht mehr.
Nicht ganz, ist eigentlich ein euphemistisch, denn oft sind das natürlich wirklich schlechte Qualitäten. Aber
es geht ja immer noch schlechter. Jedenfalls, den gibt es nicht mehr. Ja? Also jetzt ist ein neuer Kaffee, der früher teuer war, ist jetzt der günstige, wahrscheinlich der Kaffee aus Brasilien,
ja.
Aber selbst der wurde teurer.
Selbst der wurde teurer mit der Veränderung des Kaffeepreises und der vielleicht müssen wir da ganz kurz drauf schauen, wie sich dieser Kaffeepreis verändert hat. Wir haben natürlich dazu auch schon ein paar Videos gemacht und wenn euch das Thema intensiver oder mehr interessiert, dann empfehlen wir euch auf jeden Fall, da auch nochmal in die Videos und auch in die Podcasts natürlich reinzuhören, die du aufgezeichnet hast, Philipp. Der Kaffeepreis ist die letzten Jahre kontinuierlich gestiegen, bis wir im Februar ein Langzeithoch hatten, das höchste Hoch der letzten 43 Jahre.
Ja, so hoch war er dann noch nie und vor allem so lange nicht. Genau.
Und zwar waren wir da bei 4, soll ich das mal einbringen?
436 Cent pro Pound. Also da steht immer LB. Das ist ein Lib oder eben Spanisch Libra. Und das ist das englische Pfund. Also das sind 0,46 Kilo. Wenn ihr wissen wollt, was das für Kilo heißt, dann könnt ihr einfach mal 2,2 rechnen. So.
Und jetzt, da seht ihr das jetzt auf 3 Monate. Also das ist das, ich gehe jetzt doch einmal auf 5 Jahre. Wir sind hochgesaust. Und wir waren dann eben bei diesen 4...
11. November ging es los.
Genau.
Andere feiern da Karneval. Die Kaffeepreise feiern dann auch ihren Karneval. Denn am 11. November ging es los und dann ist das alles nur noch gestiegen. Und viele haben gesagt, ah ja, bald geht's über die 300. Das ist so eine magische Grenze. Werden wir die knacken? Ja, und dann ging es über 400. Und 400 heißt dann eben 400 Cent pro Pfund oder auf ein Kilo $8.80 für ein Kilogramm Rohkaffee.
Kannst du das kurz übersetzen, Philipp? Dieser Kaffee, dann insbesondere auch der brasilianische, den kaufen wir ja auch ein.
Genau.
Der hat sich über die letzten Jahre verändert. Das hängt natürlich dann nicht nur daran, dass die Börse sich verändert hat. Selbst wir, die wir in direkten Beziehungen kaufen, hängen dann eben, zumindest bei diesem Partner, den wir da haben, auch an dem C-Price, über den sprechen wir gerade fest.
Mhm.
Da kommen dann ein paar Differentials, Qualitätsprämien, Bioprämien und so weiter hinzu. Wie war denn unser Preis?
Komm, letztes Jahr, dieses Jahr.
Ja.
Also, dieses Jahr wird der Kaffee, bis er physisch hier ist, knapp 5 Franken pro Kilo teurer sein. Ich rede jetzt vom Abbass. Und zwar der gleiche Kaffee. Also eine frischere Ernte, aber genau der gleiche Kaffee. Der Kaffee ist jetzt nicht 5 Franken besser geworden. Nein, aber ist einfach 5 Franken teurer. Es gab so, ich fand das immer interessant, ja, also es gab so einen größeren Irrglauben, vor allem in der Spezialitätenwelt, dass man, weil man ein bisschen Prämie bezahlt, also ein bisschen Qualitätsprämie, auf diesen C-Price, auf diesen Börsenpreis, sei man unabhängig vom C-Price unterwegs. Aber das geht gar nicht und das stimmt gar nicht, sondern es ist für alle Produzenten weltweit, ist es genau dieser C-Price, den wir gesehen haben, das ist die Referenz. Und ausgehend von einer Referenz gibt es dann lokale Märkte, aber es gibt dann eben auch Produzenten, die sagen, hey, ich orientiere mich da an einem sogenannten Differential und ich würde dir anbieten, C-Price, Börsenpreis plus, sagen wir, 30 Cent pro Pound, weil ich weiß, was mein Kaffee wert ist. Wir bezahlen bei Abbas, bezahlen wir ein Differential von, also C-Price, Börsenpreis plus 150 Cent pro Pfund. Das sind dann also mal 3,40 sowas Franken obendrauf für den Bio-Kaffee. So, jetzt könnt ihr selber rechnen. Also wir haben kontraktiert bei 420 oder sowas plus 150.
Am höchsten Punkt.
Genau. Kannst du das nochmal kurz einblenden?
Ja.
Und das ist das Lustige. Im Nachhinein ist man immer klüger, oder? So, aber ich war in ein paar Webinars und habe auch immer gesagt, hey, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Denn was jetzt passiert...
Also hier haben wir fixiert,
ja, da ganz oben. So, und dann ist er gefallen. Jetzt kann man sagen, ja, lass uns noch etwas warten. Ja, aber puh, was passiert morgen? Geht er noch höher? Geht er wieder runter? Haben wir eine Glaskugel? Nein. Was passiert ist, dass alle Produzenten haben den Kaffee zurückbehalten. Alle warten und die Trader haben gewartet. Und irgendwann muss man einfach kaufen, weil sonst gibt es so einen Abverkauf. Und das passiert diese Tage.
Ja, jetzt wird natürlich... abverkauft. Und das hat natürlich eine große Konsequenz. Plus sind die Anzeichen vom Weltmarkt da. Plus antizipiert natürlich auch der ein oder andere eventuell schon, dass vielleicht auch sich die Preise dann wiederum in den USA verändern. Vielleicht gehen die Preise nach oben. Vielleicht sinkt dann auch die Nachfrage die Binnennachfrage in den USA. Und das hat wiederum vielleicht möglicherweise Auswirkungen dann eben auch auf den Weltmarktpreis. Also das bleibt spannend. Und wir haben einfach diese große Unsicherheit.
Genau. Kannst du noch mal kurz das einblenden? Du hast jetzt eingeblendet ein Jahr, glaube ich. Zeig doch noch mal kurz, und zwar eine Woche.
So. Ich zeige
eine. Und jetzt schaut mal, was passiert bei einer Woche.
Wo habe ich es? Hier habe ich es. Eine Woche.
So. Also, vor einer Woche war der Preis bei, ich sehe es nicht,
390.
Das sind also 390 Cent pro knappes Pfund, also irgendwo bei $8.20 für ein Kilo Rohkaffee als Referenzpreis. So, und dann kommt Herr Trump und sagt, ja, wir haben hier die Zölle und dann gibt's eine Talfahrt. Und die ist so crazy. Wir waren heute, wir sind jetzt bei
345.
So, und das ist, diese Volatilität hat man noch nie gesehen, dass in so kurzer Zeit die Preise steigen und so krass sinken. Das gibt ja niemandem Gewissheit, was als nächstes passiert. Und Volatilität ist ein anderes Thema. Da empfehle ich euch dieses Gespräch, das ich mit Raphael Studer im Dezember geführt habe. Der erklärt das ganz genau, was das bedeutet. Aber warum die Preise jetzt so sinken, das ist wirklich, wir haben nicht plötzlich mehr Kaffee. Also es ist nicht irgendwo, oh, wir haben hier noch 20 Millionen Sack vergessen irgendwo im Warehouse, hier sind die noch, die haben wir vergessen auf den Markt zu bringen, sondern es hat nur mit den USA zu tun, was jetzt passiert, denn die sagen, okay, wenn die Zölle so hoch sind, dann sinkt natürlich die Nachfrage und deswegen spiegelt das jetzt nur wirklich die Erwartungshaltung. Es spiegelt aber nicht das Angebot.
Und das muss man natürlich auch noch sagen, wir haben die letzten 2-3 Jahre schlechtere Ernten gehabt.
Ja.
Das heißt, geringere Ernten als eigentlich die Nachfrage.
5 Jahre in Folge.
5 Jahre, genau. Dadurch waren die Stocks und sind die Stocks alle leer, weswegen wir jetzt einen noch stärkeren Durchschlageffekt haben. Wenn wir jetzt noch Stocks hätten, irgendwo noch Kaffee liegen würde, dann würde er diese Veränderungen ein bisschen wegpuffern. Aber das ist nicht mehr so, weil wir weniger produzieren weltweit, durch diverse Themen, insbesondere klimapolitische, oder nicht politische, aber Klimafolgen, nicht politisch, sondern das ist das, wo es regnet und so weiter. Ja, deswegen genau. Kommt einfach weniger Kaffee am Ende raus.
Ja.
Deswegen haben wir weniger Kaffee produziert, beziehungsweise weniger produziert, als wir gebraucht haben. Also nicht nur wir, also wir haben noch genug bekommen, aber der internationale Markt wächst gleichzeitig weiter. Und zwar insbesondere auch in Asien. Da merken wir, dass wir eine steigende Nachfrage haben, dass der chinesische Markt den Kaffee, den er selber produziert, das nicht so viel selber ziemlich schnell wegtrinkt. Der geht also auch nicht mehr auf den internationalen Markt. Und da werden täglich neue Coffeeshops eröffnet.
Kennst du Luckin Coffee?
Ja, ja, ich habe mir gerade den Quartalsbericht angeschaut.
Ja. Luckin Coffee ist ja so wie das chinesische Pendant zu Starbucks. Und Luckin Coffee, die sind so steil gewachsen. Ich weiß nicht, wie viel, 100% pro Tag. Ich weiß auch nicht. Die haben 13 Shops pro Tag gebaut vor ein paar Jahren und dann ging die Konkurs, weil da gab es eine riesige Betrugsmasche. Dann war die 2 Jahre weg vom Fenster und jetzt innerhalb von, weiß nicht, 1,5 Jahren haben die wieder 10.000 Stores hochgezogen und die saufen echt viel Kaffee. Heute habe ich ein Interview gegeben für so eine Uni Wien war das und die haben gefragt, ja, was ist denn so in Zukunft, was sind die größten Herausforderungen im Kaffeebereich? Dann habe ich gesagt, naja, es gibt Klimawandel offensichtlich, aber das ist keine Herausforderung, weil das ist eine Tatsache und da muss man einfach adaptieren. Ja, also da geht es gar nicht anders. Mhm. Die Herausforderung, die ich sehe, ist wirklich Partnerschaften zu etablieren, die es einem erlauben, besser zu sein als Luckin Coffee, weil die kaufen alles weg. Die haben zum Beispiel, China hat mit Brasilien einen Vertrag gemacht, dass sie für die nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahre, 5% des totalen Volumens bekommen. Also die Chinesen gehen nach Brasilien und sagen, hey, 5% des totalen Outputs, was ihr da produziert, geht einfach mal zu uns. Und die haben das unterschrieben. Das ist crazy, aber das ist also die langfristige Denke da. Asien, hast du gesagt.
Ja.
Und ich habe dich darauf gebracht, weil die Preise genau sinken. Da sind wir nämlich gelandet. Und was jetzt nämlich passiert, Abverkauf, jetzt langsam geht's los. Also jetzt, ich habe heute auch mit einem Trader telefoniert, der gesagt, hey, der hat so viel zu tun momentan, weil jetzt möchten alle wieder Kaffee kaufen. Weil er jetzt pro Kilo etwa $1.20 günstiger ist als vor einer Woche. So, und das gibt jetzt sehr viel Bewegung in den Markt, aber es ist wirklich total orientierungslos und das gibt wirklich Unruhe, das gibt Stress, auch bei unseren Partnern, die wissen nicht genau, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt oder nicht. Jedenfalls gab es noch nie eine Zeit, in der wir so viel, glaube ich, über Preise gesprochen haben, unsere Partner in den Produktionsländern irgendwie sich verstehen mussten, hey, wie funktioniert das? Warum ist die USA wichtig? Warum sind Banken wichtig? Aber da haben wir alle extrem viel dazugelernt in den letzten Monaten.
Philipp, wir können jetzt 2 Achsen gehen. Wir wollten ohnehin irgendwann mal diskutieren, ob der Kaffeepreis mittelfristig steigt, konstant bleibt oder wieder fällt.
Ja.
jetzt haben wir hier diesen Querschuss mit diesen Zöllen.
Ja.
Das müssen wir natürlich einordnen in diesem ganzen Panorama. Welchen Weg wollen wir gehen? Wollen wir zunächst das noch weiter einordnen? Können wir das überhaupt genauer einordnen?
Ich glaube, das ist ja Glaskugel, denn ich habe mir das nochmals überlegt. Wir könnten das schon tun, aber wer weiß, was in 2 Minuten auf Twitter passiert. Also deswegen echt keine Ahnung. Ich habe schon eine Ahnung, aber ich gebe dir die am Schluss. Aber vielleicht wäre es jetzt auch mal gut zu fragen, was wir denn trinken werden, wenn die Kaffees gar nicht mehr daherkommen, wo wir alle dachten, oder was wir momentan eigentlich alle trinken, wenn wir nicht wissen, was für Kaffees wir trinken.
Ich wollte gerade in deine schöne Anmoderation hinein grätschen, denn ob das dann in Zukunft noch genauso ist, ist natürlich eine gute Frage. Wir werden wahrscheinlich in Europa mehr Vietnam Robusta trinken.
Ja.
Und vielleicht werden wir weniger brasilianischen Kaffee trinken.
Das kann sehr gut sein.
Weil der dann eben nach Amerika verkauft wird. Aber wir haben euch da was mitgebracht und wir gehen dann nachher nochmal auf die Frage und dann diskutieren wir das hier nochmal aus, ob der Kaffeepreis in Zukunft steigt oder nicht.
Ich habe eine Glaskugel dabei. Sie steht hier unten, sie ist zu groß.
Philipp, wir haben ein paar Zahlen mitgebracht.
Ja.
Und zwar steht jetzt hier, wer wie was importiert. Kannst du das sehen?
Ich kann es kaum sehen.
Aber du hast dieses Chart ja vorgeschlagen,
ja, genau.
Also weißt du sicherlich, was da drauf steht. Ich kann es auch kurz einmal hier vortragen. Es ist erstens ganz wichtig, tolles Produkt, und zwar ist es ein Ausschnitt aus dem Kaffee Report 24. Der wird jährlich erstellt in der Kooperation von Tchibo und Brand 1. Seit ich Kaffee denken kann.
10 Jahren, glaube ich. Mehr oder so.
Ja, oder ja. 15. Findet man nach wie vor auch die alten PDFs. Auch das ist jetzt ein Ausschnitt aus einer PDF. Und ich bin ja sehr dankbar, wir gucken da immer wieder drauf. Das hilft, sich zu orientieren. Es gibt immer verschiedene Schwerpunkte. Und hier steht nun, importiert erstens Veränderung des Importvolumens von Rohkaffee in Deutschland von 2010 bis 2022. Top 10 Exportländer nach Volumen in Prozent.
Mhm.
Und dann sieht man hier, Brasilien 12,2, Vietnam 21,6, Honduras 15,8, Peru minus 27,6, Äthiopien 1%, Uganda 35%, Kolumbien 149%, Indien 101, minus 46,8 sind Indonesien und Tansania ist um 227%
gestiegen.
Was bedeutet das für uns?
Also was bedeutet das? Wir wollten eigentlich auch mal mit euch darüber reden. Hey, was trinkt ihr eigentlich für Kaffee, wenn ihr nicht wisst, welchen Kaffee ihr trinkt? Und wie meinen wir das? Also wenn man irgendeinen Kaffee kauft von irgendwo oder in einem Supermarkt und der heißt dann halt, sagen wir mal irgendwie, weiß nicht, Dolce Vita oder so, ne? Also irgendwas, ja? Vielleicht heißt es so.
Mag
oder
sein.
Il Forte oder so. Kann ja gut sein. Ich gebe euch schon die Lösung am Anfang, ja? Also es gibt keinen Cliffhanger hier, sondern wir trinken alle dasselbe. Es gibt sehr wenige Kaffees, die sich wirklich unterscheiden, aber mehr als 75% aller Kaffees, die in diesen ganz großen Mischungen drin sind, kommen aus 4 Ländern. So, und wir haben die Zahlen, wir zeigen euch die gleich. Was ihr trinkt, ist eine Marke oder eine Markenbotschaft oder eine rote Verpackung gegenüber einer gelben Verpackung, wenn ihr nicht genau wisst, woher der Kaffee kommt. Natürlich, wenn hier steht Chirinos drauf, der kommt aus Chirinos, können wir euch beweisen. Aber wenn man jetzt so einen x-beliebigen Kaffee kauft, dann trinkt ihr alle dasselbe. Das, was wir gerade gezeigt haben,
doch, das ist eigentlich...
Das ist gut.
Erläutert, das finde ich noch mehr, Philipp.
Ja, das ist gut.
Und du sagst es richtig. Immer dann, wenn es nicht draufsteht, ne?
Ja.
Immer dann, wenn es generisch ist. Immer dann, wenn es nicht ausgelobt wird, bedeutet es eigentlich, es ist ein Kaffee, der eigentlich ein Massenkaffee ist. Denn wenn man es genauer sagen könnte, dann würde das der Hersteller wahrscheinlich tun, weil es eine Chance ist, eine Geschichte zu erzählen und darum ein Marketing-Schleifchen zu binden.
Und es, wenn ich es nicht sage, dann gibt es mir ja die Fähigkeit oder die Möglichkeit zu sagen, der Kaffee wurde teurer, also habe ich einen Blend, es sind alles Blends, alles Mischungen. Sagen wir 5 Teile zu je 20%. Wenn ich sehe, der Honduraner wird wieder teurer, dann hole ich doch den Peruaner rein und ersetze den. Also das ist Daily Business. Das wird überall so gemacht. Und deswegen wird auch nicht ausgelobt, wie du sagst, woher die Kaffees kommen. Denn das gibt dann immer noch die Freiheit, den Kaffee so anzupassen, welche Kaffees drin sind. Aber der Geschmack bleibt gleich.
Ja,
Und hier möchtest du uns zeigen, was eigentlich in die EU, aber vor allem auch nach Deutschland importiert wird.
Genau, jetzt bin ich ja schon gesprungen auf das. Wir hätten eigentlich die andere Folie gebraucht, ne? Die hättest du jetzt noch viel lieber. Soll ich die aus der Schweiz noch suchen oder sollen wir hiermit anfangen?
Fangen wir mit der EU an, ja.
Hier sehen wir jetzt eben die EU, aber da stehen gar nicht die Länder drauf. Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass da drauf steht, was aus welchem Land kommt.
Ja, das ist die zweite
Folie. Das ist die nächste Folie, ne? Sollen wir dann, die passt jetzt gerade viel besser. Gehen wir dann kurz erstmal auf die hier. Da sehen wir nämlich genau das, was du eigentlich geschildert hast. Brasilien ganz, ganz oben. Ja. 21, 22, 23 ändert sich nicht. Und was auch spannend ist, es sind 21,37%, 22,35% und 23,34% des importierten grünen Kaffees. Und Philipp, das entspricht ja genau der Menge des Rohkaffees am Weltmarkt.
Mhm.
Also das, was Brasilien produziert, 35% des Weltmarktes, das importieren wir auch in Europa.
Ja. Also das heißt in anderen Worten, bring noch den zweiten. Vietnam liegt bei wie viel Prozent?
Vietnam ist bei 20%, ist natürlich gewachsen, wahnsinnig gewachsen seit 1990.
Ja, jetzt ein bisschen stagniert in den letzten Jahren, weil die Boden erschöpft sind. Aber schau mal, wir haben gut 20 und über 30% aus Brasilien. Also über 20% aus Vietnam, über 30% aus Brasilien. Mehr als 50% aller Kaffees, die ihr trinkt, kommen aus zwei Ländern.
Ja.
Und die schmecken in der Menge. Ja. Und da ist ja nicht gut, nicht schlecht, sondern es ist einfach eine Tatsache. Die schmecken in den Mengen immer ziemlich ähnlich und schmecken nach Kaffee. Einmal ein bisschen nussiger, einmal ein bisschen erdiger.
So sieht's aus. Und ja, es sind 1,5 Millionen Tonnen, wenn ich das hier richtig sehe, die hier ungefähr importiert werden aus Brasilien und Vietnam zusammen. Man sieht dann doch, dass gesamthaft die Menge leicht abgenommen hat in Europa.
Mhm.
Das ist natürlich aber auch schon ein Ausdruck dessen, was wir eben besprochen haben.
Es ist 24 sind die letzten Zahlen.
24 fehlt, 23 ist doch.
Ja, was interessant ist, du siehst auch Honduras und Peru. Honduras ist die größte Kaffeenation in Zentralamerika. Sehr bekannt für gewaschene Kaffees. In der Branche spricht man auch von einer günstigen Säure.
Ja.
Das heißt, der Kaffee, der so ein bisschen Säure mitbringen kann und vor allem bei längeren Kaffees, Cremas, Vollautomatenkaffees und solchen Geschichten, der bringt so ein bisschen Lebendigkeit mit. Wenn ein Kaffee gar keine Säure hätte, wäre er ziemlich schal. Und da gibt's günstige Säure. Oft wird aber Kaffee aus Honduras mit Kaffee aus Peru ausgewechselt, denn die Erntesaison, die unterscheidet sich genau fast um ein halbes Jahr. Das heißt, man kann also immer frischen Kaffee haben und ich wechsle jetzt einfach, ich mache ganz platt, den Honduraner mit dem Peruaner. Das ist auch gängige Praxis.
Philipp, ein Land fällt mir jetzt hier auf und das ist Kolumbien. Kolumbien ist der wieviel größte Produzent der Welt?
Dritt, viert, sowas.
Ja, genau. Es ist jetzt hier nur an siebter Stelle, sechster Stelle.
Zu teuer.
Jein. Wo geht der kolumbianische Kaffee hin? Ganz viel auf den amerikanischen.
Ja, ja.
Also das ist wirklich genau so ein Produkt und da bin ich dann gespannt. Kolumbien habe ich jetzt nicht im Kopf. Sind das 10%?
Na, weiß ich auch nicht. Dürfte auch so sein, ja.
Wie sich das wiederum verändert, ne?
Ja.
Vietnam können wir garantiert sagen, vietnamesischer Kaffee wird, wenn die Zölle da so bestehen bleiben, nicht in die USA gehen.
Ja.
Macht ja gar keinen Sinn.
Ja, und ich glaube, noch mehr nach Europa kommen. Und ob das einen Einfluss hat auf den Preis, ob vielleicht jetzt der Robusta plötzlich günstiger wird, könnte schon sein. Aber wer weiß, was in zwei Minuten auf Twitter passiert.
Ja, also und das muss man natürlich auch sagen, wir haben jetzt eben immer über den Arabica-Preis gesprochen.
Ja.
Robusta hat nochmal eine eigene Börse, die ist aber genauso explodiert die letzten Jahre.
Ja,
das
genau.
Liegt natürlich auch an geringen Produktionsmengen in Vietnam. Ne?
Aber lass uns das kontextualisieren. Kakao, die von euch sich für Schokolade interessieren, ihr habt das auch gemerkt, oh, Schokolade wurde euch teurer. Und zwar, ja, ich habe mal vor ein paar Wochen mit so einem Vorfinanzierer gesprochen, denn wir mussten auch schauen, hey, also wenn die Kaffee so viel teurer werden, da brauchst du auch mehr Cash. Also ich habe so einen Termin gehabt mit meinem Vorfinanzierer und der hat gesagt, um wie viel geht's bei euch? Ah, die Summen? Ah, das ist ja easy. Also wir machen Kakao. Und Kakao, da hat sich der Preis halt verachtfacht.
Ich glaube sogar verzwölffacht. Es ist wirklich Wahnsinn.
Und die haben mir Geschichten erzählt, ich darf jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt's Container mit Kakaobutter, die rumfahren in Europa. Die haben Polizeischutz, also vorne und hinten, weil diese Kakaobutter geklaut wird, weil so ein Container plötzlich so einen Wert hat von einer oder mehreren Millionen Dollar, die einfach so rumfahren. Also da fährt dann einfach so Millionen Kakaobutter rum. Also das ist wirklich, ja, und da passiert bei Kaffee auch. Da würde ich die Folge von gestern, ein Podcast mit Lisa Edelmann, empfehlen. Da geht es darum, wenn Kaffee geklaut wird. Also, es gibt Verwerfungen. Du wolltest noch die Schweiz zeigen, weil die Schweiz, wie sind die aufgestellt? Was saufen die Schweizer?
Die sind
ja, schau.
25%. Und da geht der kolumbianische Kaffee
ja
mit 15%. Vietnam nur 8%.
Das ist interessant.
Weißt du, Kolumbien kann ich, glaube ich, jetzt hier mal eine steile These aufstellen. Wie viel von dem kolumbianischen Kaffee ist dann nachher in so Kapseln drin?
Ja, ganz genau, würde ich auch sagen. Wahrscheinlich 90%.
Hm.
Ja, also hätte ich genau auch so gesagt, der meiste Kaffee aus Kolumbien, weil kolumbianischer Kaffee, also natürlich gibt es überall Kaffee, der verschieden schmeckt, aber so grosso modo und die Profile, die man in Kolumbien machen kann, die können wirklich in großem Volumen sehr, sehr gut und sehr eigen schmecken. Und das ist natürlich gefundenes Fressen, fantastische Kaffees für Kapseln, ne? Die sind da überall drin.
Ja, natürlich. Und auch dann natürlich oft noch Dichte und Extraktionsverhalten ja und so weiter. Du hast dich ja intensiv mit Kapseln auseinandergesetzt. Das ist einer deiner vergangenen Karrieren. Ist ja eine Kapselkarriere.
Kapselphilipp, ja.
Und ja, das geht ja ganz stark darauf rum, unter anderem eben auch um Dichte und Mahlpotenzial, womit wir fast eine Überleitung hätten zur Partikelverteilung, denn die sieht bei Kapseln ganz anders aus. Die Überleitung nehmen wir jetzt aber nicht. Wir bleiben noch ein bisschen bei Kaffeepreisen
und
sehen hier trotzdem eigentlich ein klassisches Bild. Brasilien groß und stark, Kolumbien eher ein bisschen unterrepräsentiert. Das wird jetzt so ein Phänomen sein. Wahrscheinlich wird das eine Herausforderung und ich glaube, da haben wir schon nochmal Unterschiede in Zukunft auch, wie jetzt die Länder mit den Differentialen kompensieren, dass es zum Teil diese Zölle gibt.
Hm.
Ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht in Richtung USA auch andere Veränderungen gibt, dass man sagt, okay, dann haben wir dieses Differential eben vielleicht nicht mehr.
Also Differential, lass uns kurz beim Differential bleiben. Also ein Differential ist, du bist in Nicaragua, ich möchte bei dir Kaffee abkaufen. Sagt, okay, ja, Benja, mach mir mal einen Preis. Dann sagst du, ja, du, wir nehmen den C-Price, den Kaffee, den Börsenpreis als Referenz. Dann weil ich bin, knalle ich einfach nochmals 20 Cent obendrauf. Aber ich nehme auch ein Differential für das lokale Differential für gewaschene Kaffees aus Nicaragua.
Hm.
Das Differential wird von den lokalen Kaffeebehörden gemacht und es geht nach Angebot, Nachfrage meistens und nach Qualität. Und das ist ich glaube, heutzutage ist es ein bisschen milder geworden. Das ist genau das, was du sagst. Bis zum 11. November war so ein durchschnittliches Differential für Kaffees aus Kenia plus 80, weil Kaffees aus Kenia echt gesucht sind. Ihr kennt die vielleicht, spritzige, bärige, intensive Kaffees. Dieses Differential ist nicht mehr bei plus 80, sondern ich glaube bei plus 30. Also es ist wie so, wenn du in einem Restaurant den teuersten Wein aussuchst, der hat nicht die gleiche Marge wie der günstigste Wein. Denn irgendwann, das kauft ja einfach niemand mehr ab. Ja? Also deswegen läuft das dann irgendwie immer paralleler zusammen. So. Letzte Frage, die Zukunft des Kaffeepreises, dann schließen wir mal die Preise ab. Möchtest du hier eine steile These machen?
Ich möchte noch ganz kurz bei der Schweiz bleiben.
Ja.
Und einen winzigen Schritt nochmal in ein ganz leicht anderes Feld machen. Und dann können wir nochmal über die Kaffeepreise sprechen. Ich möchte dich fragen, ob in Zukunft Kapseln günstiger werden.
Ah, sehr gut. Verhältnismäßig ja.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Weil wir da in der Regel zwischen 5,2 und 5,6 Gramm drin haben in den berühmten Kapseln. Warum weiß ich das? Ja, weil ich die mal aufgeschnitten habe und auf eine Grammbacke gestellt habe. Und jetzt könnt ihr da mal rechnen. Also natürlich werden die Kaffees teurer, aber weil wir so wenig Kaffee haben in einer Kapsel, ist es da wirklich, ich glaube, marginaler, als wenn du ein Kilo Bohnen kaufst. Da schießt natürlich alles durch.
Ja, also wir haben weniger Kaffee pro gebrühter Tasse oder pro Liter von mir aus auch. Aber auch auf Kapseln kommen Zölle. Und zwar 31%. Das heißt, die Frage, wie viele Kapseln in Zukunft in die USA verkauft werden oder wie viele noch in der Schweiz rumliegen werden, ist wiederum auch eine interessante Frage. Die gleiche Frage stellt sich natürlich.
Du meinst die Schweizer Zölle, weil Nespresso produziert in der Schweiz?
Und wenn
alles in der Schweiz.
Alles in der Schweiz.
Immer noch.
Ja.
So.
Und will aber und verkauft natürlich auch in die USA.
Ja.
Und zwar nicht nur Kapseln. Und das ist noch ein anderes Thema. Das werde ich in einem der nächsten Podcast-Episoden mit dir hier im Livestream besprechen.
Erzähl's mir, was denn?
Die Schweiz ist natürlich Weltmarktführer in Sachen Export von Kaffeevollautomaten.
Ja.
Und da gibt's ein paar Unternehmen, zum Beispiel Thermoplan und Franke, die sind existenziell abhängig, auch von ihrem Export in die USA. Das wird wiederum auch eine ganz spannende Frage
sein,
wie sich das verhält. Und ich denke, das ist eines der Themen, das werden wir auch hier untersuchen.
Da gibt es heute eine Live-Show, ich glaube um 11 oder so. Der Geschäftsführer davon, Thermoplan, der ist live beim Schweizer Fernsehen, glaube ich. Da geht es genau darum, wie die das betrifft, denn deren Hauptkunde ist Starbucks.
Ja, genau. Und vielleicht streamen wir einfach so lange durch und dann holen wir den hier noch rein oder wir machen direkt ein Reaction-Video. Nein, aber das wird spannend und das werden wir sicherlich anschauen und ich gucke mal, was ich da auch vielleicht für Stellungnahmen von den einzelnen Herstellern bekomme. Würde ich gerne behandeln. Mhm. Ist natürlich dann auch wiederum spannend. Gibt es irgendwelche Abstrahlwirkungen und so weiter? Wie verändert sich das? Was passiert dann mit den Maschinen? Wie viele haben die eigentlich schon vorproduziert. Ja. Bei den Autoherstellern, da weiß man, da was werden, habe ich gesehen, einer hat noch für 2 Monate Stock in den USA. Ist die gleiche Geschichte wie mit Rohkaffee-Stock in den USA. Wie steht es da um Vollautomaten? Also ein spannendes Thema und sicherlich eines, das uns auch beschäftigt, weil wir sind ja hier ein Kaffeekanal.
Ja, und es ist einfach crazy, oder? Was irgendwie so flapsige Aussagen im Rosengarten vor dem Weißen Haus so bewirken. Es bewirkt nämlich das, was bei euch im Wohnzimmer passiert. Und ihr werdet entweder ein bisschen mehr bezahlen, ein bisschen weniger für Kaffee bezahlen, weil da jemand mit ChatGPT eine Formel berechnet hat. Das hat so einen krassen Einfluss. Also Kaffee ist, wir lieben Kaffee, deswegen machen wir das. Aber Kaffee hat diese unsägliche Angewohnheit, dass er einfach 1:1 die Welt abbildet. Also geopolitische Events, Verwerfungen, das bildet einfach Kaffee ab. Und das ist manchmal mühsam, aber auch spannend. Deswegen sind wir hier.
Und deswegen diskutieren wir noch kurz den Kaffeepreis.
Ja, genau. Also jetzt, was spricht denn dafür, dass der Kaffee, was sagst du? Du sagst, also
der Preis bleibt hoch. Ich hätte sogar gesagt, der pendelt sich eigentlich um die $4 erstmal ein.
Mhm.
Jetzt gibt es da so eine kurze Bewegung nach unten. Und wir haben ja jetzt fast schon, muss man sagen, bis letzte Woche ein paar Wochen relativ konstant 3,80 gehabt. Ne?
Mhm.
Das war ja schon fast wieder konstant.
Mhm.
Ich glaube, wir werden irgendwo da zwischen 3,80 und 4,20 dauerhaft mindestens sein. Tendenziell würde ich sagen, dass der Kaffeepreis weiter steigt. Ich glaube, jetzt wird auch etwas passieren. Zunächst mal kurzfristig, aber ich glaube, das ist nur eine kleine Delle. Ich glaube, es wird eine Preiskonsequenz natürlich geben in den USA. Ich glaube, dort wird Kaffee teurer werden, weshalb zunächst mal eine Nachfrage zurückgeht, weswegen wir vielleicht eine Delle nach unten sehen und sehen, dass wir eine Zeit lang wieder niedrigere Preise haben. Vielleicht sind wir bei 3,20. Aber mittelfristig muss ich sagen, diese Entwicklung, dass wir auf der einen Seite wachsende Kaffeetrinkerinnenmärkte sehen in Asien und auf der anderen Seite sehen, dass die Wetterbedingungen von Jahr zu Jahr herausfordernder werden und vor allem, dass es immer weniger absehbar ist, ob Kaffee in der Menge produziert wird, die wir eigentlich brauchen. Und das bringt mich zu dem Schluss, dass ist eigentlich jetzt keine große Mathematik. Wir haben wahrscheinlich auf Dauer weniger Produktion als Nachfrage.
Genau, und du sprichst von einem Trend und du sprichst von 5 Jahren.
So. Ja.
Ja, genau. Kurzfristig, da würde ich dir nur beipflichten, genau. Also der bleibt hoch. Wie hoch, das werden wir sehen. Aber es ist wirklich das 5. Jahr im Defizit, also das 5. Jahr in Folge, dass weniger produziert wird, als eigentlich verlangt wird. Dann gibt es einen Inverted Market, also einen umgekehrten Markt. Man nennt das auch ein Market in Backwardation. Was heißt das? Also wenn man Verträge macht auf Kaffee, dann sind das Futures, also Verträge in die Zukunft. Normalerweise, in Anführungs- und Schlusszeichen, also was bisher passiert ist, ist, dass die Verträge, die näher liegen, die waren immer günstiger. Also weil der Kaffee dann einfach floss. Man kaufte und verkaufte, kaufte, verkaufte. Heute ist es umgekehrt. Der Kaffee, der in der Zukunft liegt, ist günstiger. Man nennt das Backwardation. Und das ist wirklich man sagt auf Deutsch, ein Verkäufersmarkt. Ja, weil es gibt ein anderes Gewicht, wer jetzt eigentlich am längeren Hebel sitzt. Und das sind Produzenten. Und das ist für Kaffee, das hat es noch nie gegeben, dass das so lange anhält. Es gab das immer wieder, aber so lange, das ist für viele so eine neue Situation. Deswegen sehen wir so viele Verwerfungen in der Branche, wir sehen Konkurse in der Branche, wir sehen eine Ungeübtheit in der Branche, wie man dazu umgehen hat. Preise erhöhen, ja, nein, möchten wir nicht. Das ist der einzige Weg, was man machen kann. Also da gibt es wirklich, da gibt es crazy Entwicklungen die Tage. Ich glaube, kurzfristig habe ich keine Ahnung. Ich sage es nochmals. Was passiert in einer Stunde? Wir wissen es nicht. Langfristig, der Kaffeepreis bleibt hoch.
Also guck, wir haben hier die Frage von Urs. Der fragt, wir fangen jetzt unten an, sorry, das ist jetzt einfach die falsche Richtung, aber ich muss mich jetzt hier von unten nach oben durcharbeiten. Urs fragt, bringen lokale Strukturen wie zum Beispiel gemeinwohlorientierte Röstereien mehr Stabilität oder Sicherheit bei der globalen Entwicklung? Oder macht es das eher noch schwieriger? Interessante Frage. Bringen lokale Strukturen, die sind natürlich erstmal einen Tropfen auf den heißen Stein. Und dennoch, du kannst ja ein bisschen mal was sagen, wie das für dich jetzt war, lieber Philipp.
Ja.
Weil wir haben ja Beziehungen aufgebaut,
ja.
Im direkten Handel, im direkten Einkauf.
Genau.
Wie hat das jetzt die eigentlich beeinflusst, dass die Preise sich so verändert haben?
Ja, genau. Rein gar nicht. Ich kenne eine Rösterei, die sagt und die kommuniziert das auch und sagt, yo, die Preise sind gestiegen, aber nicht für uns. Weil die seit Jahren so viel Volumen abnehmen und in dem Fall so gute Partnerschaften geschaffen haben, dass sie sagen, hey, der Börsenpreis, also die Produzenten sagen, egal was da draußen passiert, wir arbeiten mit euch zusammen. Mhm. Ich habe einen riesen Respekt. Und wenn das alles so stimmt, dann wirklich so Hut ab, dass das so gut funktioniert hat bei ganz wenigen Röstereien, die ich kenne. Ja. Aber das sind, also an zwei Fingern kann ich die abzählen. Viele andere, wir gehören auch dazu. Ich glaube, wir unterhalten gute Beziehungen. Und ich sehe das als eine Kernaufgabe, die wir tun, wirklich die zu stärken. Das geht so weiter. Also die Herausforderung, jeden Tag eine neue, bei jedem Tweet eine neue. Da braucht es wirklich so diese Partnerschaft und sagen, nein, wir möchten das zusammen tun. Jetzt ist es aber so, ich habe es am Anfang gesagt, es gab so einen Irrglauben in der Spezialitätenwelt, vor allem, weil sich die echt nicht viel um den C-Price, um die Börse geschert hat und dachte, wir sind in einem anderen Universum, wir sind total unabhängig vom Börsenpreis. Nein, seid ihr nicht, sind wir nicht, überhaupt nicht. Denn man spricht mit Produzenten, die sagen, hey, warum soll ich dir jetzt für viel weniger Geld den Kaffee verkaufen, wenn ich auf dem lokalen Markt das für $3 mehr verkaufen könnte.
Ja, oder anders sogar noch. Warum soll ich die Qualität mit viel Arbeit leisten, erbringen, Rohkaffeequalität, wenn ich mit viel weniger Aufwand, niedrigere Qualität zu diesem hohen Preis verkaufen kann? Wieso soll ich Bio machen, wenn die Prämie im Verhältnis zu dem, wie gerade sich die Preise entwickeln, die Prämien ein Witz ist?
Ja.
Oder Fairtrade. Wieso soll ich was für ein Zertifikat ausgeben, wenn der Preis seit jetzt 2 Jahren über dem Fairtrade-Preis liegt?
Also um die Frage so ein bisschen zu beantworten, Urs, ich bräuchte dafür irgendwie eine Masterarbeit oder so. Aber die Kurzversion ist, gemeinwohlorientierte Röstereien kenne ich nicht so viele. Aber hier geht es wirklich um Volumen. Also wenn du Volumen bringen kannst als Rösterei, dann hast du einen Stein im Brett und dann kann man verhandeln. Aber wenn es um ein paar wenige Sack geht, dann bist du einfach rein Kunde und du bezahlst das, was ich dir sage. That's it.
Spannende Frage. Warum will man nicht die Chancen nicht nutzen? Oder warum will man die Chancen nicht nutzen, neue Partnerschaften mit den Anbauländern einzugehen heute dann, um so die USA einfach aus dem Spiel zu lassen?
Ja, wer sagt denn, dass wir die nicht nutzen? Wir sind ja dran. Wir haben ja ganz verschiedene Ideen, die sind einfach noch nicht spruchreif. Aber wir sind ja, wir sind jetzt nicht so groß, aber wir kennen ein paar Leute und haben Lust, große Geschichten zu machen. Aber MW, ja, da gibt's neue Kollaborationen, neue Seilschaften, da bin ich 100% davon überzeugt.
Ja, und also ich denke, da entstehen ganz neue Möglichkeiten, natürlich auch jetzt. Da muss man mal schauen, was passiert jetzt hier wirklich, welche Zölle bleiben dann am Ende auch, welche neuen Freihandelszonen ergeben sich wiederum, welche Allianzen an der Stelle, welche Röstereien kaufen auch zusammen ein, haben wir jetzt schon gesehen. Es gab zum Beispiel einige Röstereien, die sich zusammengetan haben und Kaffee aus Mexiko gekauft haben. In einer gemeinsamen Aktion. Ja. Das war Roasters United, glaube ich, mit Quixote und einigen Röstern.
Gepa
also, hat den Import gemacht.
Hey,
genau.
Ratzfatz haben die da was auf die Beine gestellt. Einfach, also sie haben das als solidarischen Kaffee gemacht und gesagt, hey, wenn ihr so einen Bock missbaut, dann reagieren wir mit dem, dass wir jetzt einfach den Kaffee da kaufen, wo ihr den nicht mehr verkaufen könnt.
Einfach mal so drauf los, ungescriptet, wieder mal zusammen quatschen. Das hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, wie das für euch so war. Wir haben uns vorgenommen, einmal pro Monat so eine Session zu machen. Die ist dann immer Dienstag oder Mittwochs live auf YouTube im Livestream. Dann nehme ich die Soundspur und schnipse noch ein bisschen rum und dann gibt's diesen Podcast. Hinterlasst gerne einen Kommentar, wie ihr das so findet. Und sonst hören wir uns im nächsten Monat wieder. Tschüss.